Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis, schön, dass Sie dabei sind. Heute haben wir im Scannerspiel ein Buch zu gewinnen von James Poskett. James Poskett ist Wissenschaftshistoriker und er hat eine dicke Schwarte geschrieben mit dem Titel Neue Horizonte, eine globale Geschichte der Wissenschaft, wo er uns darauf aufmerksam macht, dass wir die Wissenschaft vor allen Dingen durch einen eurozentristischen Blick betrachten. Und er hebt die, wie ein Kritiker sagt, schändlich übersehenen Beiträge indischer, chinesischer und japanischer Wissenschaftler hervor. Wenn Sie also Ihr Bild über die Wissenschaft weiten wollen, wäre das Buch für Sie, Neue Horizonte von James Poskett. Erschien im Piper Verlag, würde im Buchhandel 28 Euro kosten. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel, unser Wissenschaftsquiz hier auf Radio 1 unter 0331 70 99 111.
Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Ja, so hört das leider auf hier in dieser Version Breathe in the Air von Pink Floyd. Es ist ja gerade auch Pink Floyd-Woche. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, denn das grandiose Live-Album Pink Floyd at Pompeii ist neu rausgekommen und der Film dazu natürlich auf Blu-ray-Disc veröffentlicht worden. Und der wurde ab dieser Woche, ich glaube, seit vorgestern gezeigt in ausgewählten Kinos im IMAX in Berlin, konnten Sie das sehen. Ich gehe am Sonntag rein in den Zoopalast Pink Floyd live at Pompeii. Ganz großartiges Konzert. Guten Morgen, Markus.
Hallo.
Markus, auch Pink Floyd-Fan?
Ja, Fan, also ich höre sie sehr gerne. Mhm. Aber ja.
So, vom Namen her, Markus, das ist ja so ein Name, der so auch so Ende der 60er gern vergeben wurde. Kommt das hin?
Sehr gut, ja? 69.
Markus, wie geht's denn so? Also was macht das Leben?
Ja, dem geht's gut. Wir sind gestern von der Küste zurückgekommen und genießen jetzt die Sonne in Berlin.
Ja, Küste Ost oder Küste West?
Küste Ost.
Am Darß, na schön. Wie war es da die Tage? Wahrscheinlich frisch, aber toll sonnig, oder?
Ja, es war frisch, wechselnd bewölkt, manchmal auch ein bisschen dichtere Wolkendecke, aber trocken, was ja nicht unbedingt das Beste ist gegenwärtig. Mhm. Man könnte ja mal ein bisschen Regen gebrauchen.
In Brandenburg.
Aber es war sehr schön.
Ja. Ja, gut, okay, es gibt ja auch an der Küste kein schlechtes Wetter. Ne?
Man ist immer gerne. Genau.
Markus, danke fürs Anrufen.
Ich bin etwas nervös.
Ja, ich auch. Als erster Anrufer hast du es natürlich immer am schwersten, weil du musst drei Fragen überstehen vor dem Buchpreis. Ne?
Jawohl.
Wollen wir einfach mal anfangen?
Ja, gerne.
Okay, hier kommt Frage Nummer 1.
Wie schnell eine Biene sticht, hängt von ihrer Persönlichkeit ab. Honigbienen leben in hervorragend organisierten Völkern. Sie haben eine klare Aufgabenverteilung. Nektar oder Wasser sammeln oder den Bienenstock belüften. Wächterbienen stechen, wenn sie einen Feind entdecken. Dabei setzen sie einen Botenstoff frei, der andere Bienen warnt und sie dazu animiert, auch zuzustechen. Forschende der Universität Konstanz haben jetzt herausgefunden, dass Bienen unterschiedlich auf dieses Alarmsignal reagieren. Ihre Untersuchungen haben ergeben, dass ob und wann eine Biene sticht, nicht nur von den Umständen abhängt, sondern auch von der Persönlichkeit der einzelnen Biene.
Ja. Ja, was sag ich da? Also, ich würde ja eher davon ausgehen, dass das bei Staatentieren eher homogenisiert ist und wirklich sehr hormonell bedingt, botenstoffbedingt. Warum sollten Bienen nicht auch eine Persönlichkeit haben? Ich würde mal sagen, das ist auch von der Persönlichkeit abhängig.
Markus, und damit hast du recht.
Ui.
Also ich allerdings hätte die Frage anders beantwortet und hätte dann falsch gelegen. Warum? Mhm. Weil wie soll man das denn testen, ob wie schnell eine Biene sticht, das von ihrer Persönlichkeit abhängt? Da müsste man ja mehrere Bienen mehrfach stechen lassen. Und das geht ja nicht, weil die ja nach dem Stich ihren Stachel verlieren.
Das stimmt, aber vielleicht kann man ja auch das Stechen irgendwie so gestalten, dass sie den Stachel nicht verlieren. Wenn, das tun sie ja in der Haut. Vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten über Membrane, keine Ahnung, wo man das eben doch ermöglichen kann.
Sehr, sehr clever. Genauso haben die das nämlich gemacht. Sie haben bei diesen Bienenversuchen Material verwendet, ja, in das die Bienen stechen konnten, ohne ihren Stachel zu verlieren. Und so konnten sie dann ihr Verhalten bei ganz unterschiedlichen Bedingungen beobachten. Markus.
Großartig.
Frage Nummer 2.
Danke.
Forscher gewinnen Strom mit Regen. Pfropfenströmung heißt das Zauberwort. Mit diesem Effekt lässt sich durch fallendes Wasser Energie erzeugen. In einem Laborversuch ist es Forschenden der National University of Singapore gelungen, den Effekt in einem Mini-Kraftwerk zu erzeugen. Dabei fließt Wasser, abwechselnd mit Luftblasen, durch sehr schmale Röhrchen. In großem Maßstab könnte das einmal eine neue, saubere Form der Energiegewinnung werden.
Mhm. Das glaube ich ganz sicher.
Ja, dann bleiben wir einfach bei ihm. Das ist richtig. Die Pfropfenströmung, aber das Wort haben wir beide noch nie gehört, oder? Pfropfenströmung?
Nein, nein.
Das gibt es tatsächlich und das Mini-Laborkraftwerk an der Universität in Singapur, das funktioniert. Also neben Sonne könnte in Zukunft auch Regen zur Stromgewinnung genutzt werden. Ich vermute mal, in Brandenburg gehen dann die Lichter aus, ne? Weil es regnet einfach nicht. Ja?
Ja.
Schlimm. Und damit bist du schon bei Frage Nummer 3, die kommt hier.
Musikgenuss liegt nicht in unseren Genen. Mit Musik drücken Menschen Gefühle aus und sie ist zentral für unsere Kultur. Jetzt haben Forschende vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in den Niederlanden herausgefunden, dass dies keine biologischen Ursachen hat. Wie groß unsere Liebe für Musik ist, wird also nicht von unseren Genen bestimmt. Um das herauszufinden, haben die Forschenden Daten zur Musikwahrnehmung von mehr als 9000 ein- und zweieiigen Zwillingspaaren analysiert. Dabei zeigt sich kein Unterschied zwischen genetisch identischen und verschiedenen Zwillingen.
Du bist nicht zufällig Zwilling, Markus?
Nur vom Sternzeichen.
Mhm.
Das ist schwierig. Da kann ich nur raten, aber ich gehe.
Also wir sagen, Musikgenuss liegt nicht in unseren Genen.
Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, da sind die Gene sicher ein bisschen, wenn es nur zu einem Prozentteil ist, ein bisschen beteiligt.
Markus, mal eine Frage. Ich habe gar nicht gefragt, von wo rufst du eigentlich an?
Aus dem P-Berg, aus dem Prenzlauer Berg in Berlin.
Ah ja, und da lebst du auch ganz gerne und gefällt dir gut da?
Ja, ja.
Na, dann hast du nämlich jetzt was Schönes zu lesen gewonnen. Ja, du hast recht. Musikgenuss liegt in unseren Genen. Die Zwillingsstudie hat ergeben, dass unsere Gene das mitbestimmen, wie sehr wir Musik mögen. Dabei beeinflussen wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gene jeweils andere Aspekte des Musikgenusses. Zum Beispiel den Einfluss auf unsere Emotionen. Ob wir gern tanzen, ob wir mit anderen musizieren, ob wir beim Zuhören auch mal eine Träne verdrücken können. Ganz ausführliche Studie und du hast absolut richtig getippt. Markus, herzlichen Glückwunsch.
Das, ja, ich danke.
Das Buch ist wirklich schön aus dem Piper Verlag, hat 592 Seiten, 28 Euro im Buchhandel, Neue Horizonte, eine globale Geschichte der Wissenschaft von James Poskett. Und ich versuche dir das jetzt noch mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, und um es spannend zu machen, holen wir mal Rebecca mit ins Boot. Hallo Rebecca.
Hallöchen.
Rebecca, von was rufst du an?
Aus Reinickendorf.
Aus Reinickendorf. Okay, dann hätten wir hier ein Duell Prenzlauer Berg gegen Reinickendorf, wenn Markus sich entscheidet, weiterzuspielen. Aber er hat natürlich alles Recht, jetzt aufzuhören.
Das tut er nicht.
Das tut er nicht, Markus.
Nein.
Frage Nummer 4. Ja, okay. Rebecca ist dann immerhin noch die Abräumerin, die da bleibt. Gucken wir mal. Frage Nummer 4 kommt hier.
Okay.
Psychopharmaka in Flüssen macht Lachse mutig. Fische haben zwar keine psychischen Probleme, sie bekommen aber häufig unfreiwillig Medikamente dagegen. Denn Rückstände finden sich in vielen Gewässern. Ein schwedisches Forscherteam hat jetzt gezeigt, dass für Menschen gemachte Stoffe das Verhalten von Lachsen beeinflussen. In einem Experiment haben sie Gruppen der Fische beobachtet. Dabei haben die Tiere Psychopharmaka in Dosierungen bekommen, die für verunreinigte Flüsse typisch sind. Das Ergebnis? Die Lachse mit Medikamentendoping waren auf der Flusswanderung vom Brutgebiet zum Atlantik risikobereiter. Außerdem haben die Fische ihr Ziel in größerer Zahl erreicht.
Die schwerste Frage am Schluss, muss ich zugeben.
Ja. Mhm. Also bei Psychopharmaka würde ich sagen, handelt es sich ja eher um Beruhigungsmittel. Also man will ja Leute weniger aufputschen, glaube ich, sondern eher beruhigen. Ich
würde es gibt ja auch so Psychopharmaka, also ich kenne mich da nicht aus, aber die auch so angstlösend sind und sowas.
Ja, das
stimmt,
das stimmt. Ja. Das stimmt.
Also ich glaube, wer sich da jetzt auskennt, soll bitte anrufen. Aber meiner Ansicht nach, die meisten Psychopharmaka sind gegen Angststörungen und so weiter. Mhm. Ne?
Ja.
Dann
Rebecca.
Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Dann würde ich sagen. Oh Gott, das ist schwierig.
Das ist schwierig, ne? Ja.
Ja. Mhm. Ja.
Schwierig. Ganz fiese Frage. Psychopharmaka in Flüssen machen Lachse mutig, sagen wir. Mutiger.
Ja. Ich sage ja.
Ja, Rebecca, es war schön, mal mit dir gesprochen zu haben. Ne?
Auf ein Neues.
Gruß nach Reinickendorf. Danke, dass du bei uns warst. Auf ein Neues beim nächsten Mal. Und Markus, glatter Durchmarsch.
Unglaublich.
Ja, das stimmt tatsächlich. Psychopharmaka-Rückstände in Flüssen beeinflussen das Verhalten von Lachsen so, dass im Versuch mehr von ihnen an den Brutstätten ankamen. Das ist leider keine gute Nachricht, denn die Fische nehmen ganz unterschiedliche Medikamentenrückstände auf und das Risiko für das Ökosystem Wasser ist nicht absehbar und für uns Menschen, die wir Lachse essen, auch nicht.
Oh,
Markus, toll gemacht.
Ja, also Hammer. Ich danke.
Ne? Mach dir noch ein schönes Wochenende, schönes sonniges Wochenende.
Ja, dir auch.
Und bis zum nächsten Mal. Vor allen Dingen eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Alles klar, das mache ich.
Tschüss, tschüss.
Danke, tschüss.
Kriminalitätsstatistiken zeigen uns an, wie sich Kriminalität entwickelt. In der Zeitung konnten Sie zum Beispiel neulich zur jüngsten Kriminalitätsstatistik lesen, immer mehr Gewalttäter sind Kinder und Jugendliche. Oder Gewaltdelikte auf Rekordhoch. Oder mehr als 40% der Täter sind Ausländer. Und Sie wissen ja, Zahlen lügen nicht. Oder? Fragen wir mal den Kriminologen Dr. Tobias Singelnstein. Er ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herr Singelnstein, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Liest man nur die Schlagzeilen, wird Deutschland von Jahr zu Jahr unsicherer. Geben die Statistiken der letzten Jahre das wirklich her?
Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Wir bewegen uns eigentlich seit Jahrzehnten auf einem sehr konstanten Niveau, was die erfassten Fälle der Kriminalität angeht. Und gerade in den vergangenen Jahren haben wir auch häufiger Rückgänge gesehen, was die Gesamtzahl angeht. Und dann ist es natürlich immer so, dass es einzelne Deliktsbereiche gibt. Da geht es mal hoch, da geht es mal runter. Und da muss man sich dann unter Umständen angucken, ob das eine Tendenz ist, die sich langfristig herausbildet und wo man vielleicht auch nochmal anders gegensteuern muss. Aber insgesamt leben wir in einem der sichersten Länder der Welt.
Werden denn in den Kriminalitätsstatistiken wirklich die Täter gezählt, wie man das bei Bild und Welt.de immer suggeriert bekommt? Die Schlagzeilen haben Sie ja gehört.
Nein, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, die PKS, der Name sagt es eigentlich schon, ist eine polizeiliche Statistik. Das heißt, da wird eigentlich polizeiliche Tätigkeit abgebildet. Da werden all die Fälle gezählt und erfasst, die von der Polizei abschließend bearbeitet werden und an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Das heißt, das ist auch erstmal nur eine polizeiliche Bewertung, eine Verdachtssituation. Was am Ende eine Staatsanwaltschaft oder sogar ein Gericht daraus macht, das ist eine völlig andere Frage.
Weiß man denn, wie viele von den Tatverdächtigen, die die Statistik auflistet, tatsächlich für schuldig befunden werden von einem Gericht, weil erst dann sind sie ja wirklich Täter?
Da sind auf jeden Fall sehr viel weniger. Wir wissen, dass so unter 1 Million der erfassten Tatverdächtigen kommen überhaupt nur zum Gericht, also werden von den Staatsanwaltschaften angeklagt und von denen werden dann auch nicht alle verurteilt. Und ein großer Teil der erfassten Tatverdächtigen kommt also gar nicht bis zum Gericht, weil die Staatsanwaltschaften schon die Fälle einstellen, entweder weil sie zu dem Ergebnis kommen, da ist nichts dran, oder auch wegen Geringfügigkeit.
Nun kann man, wie Sie sagen, die Statistik bildet vor allem die Polizeiarbeit ab. Aber wie soll es denn sonst gehen? Irgendein Bild von der Sicherheitslage in Deutschland brauchen wir doch, oder?
Ja, genau. Und die Statistik ist für uns als WissenschaftlerInnen auf jeden Fall auch sind das wichtige Zahlen, ne, aus denen wir Sachen ablesen können. Aber man muss eben sehr vorsichtig sein mit den Schlussfolgerungen, die man daraus zieht und die Zahlen entsprechend interpretieren. Und daneben brauchen wir eben wissenschaftliche Studien, die zum Beispiel auch das Dunkelfeld untersuchen, weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem, dass die Zahlen nur das Hellfeld abbilden. Das heißt, nur den Teil der Fälle, der den Strafverfolgungsbehörden auch bekannt wird. Und das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was tatsächlich in der Gesellschaft passiert.
Aber dass der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger ständig zunimmt und mittlerweile 40% beträgt, wie ich in der Bild-Zeitung lese, das können Sie nicht einfach wegdiskutieren, oder?
Nee, das kann man natürlich nicht wegdiskutieren, aber auch da gilt es quasi hinter die Zahlen zu schauen. Man muss erstmal sehen, diese Kategorie der Nichtdeutschen, die ist eigentlich sehr wenig aussagekräftig, weil sich da ganz unterschiedliche Personen hinter verbergen. Ne, das sind TouristInnen, die in Deutschland sind für eine Woche, das sind PendlerInnen, das sind auch Geflüchtete, aber das können auch Menschen sein, die in Deutschland geboren sind und seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Und im Prinzip bringt es gar nichts, sich diese Kategorie der Nichtdeutschen, also der Staatsangehörigkeit, anzugucken, sondern man müsste sich diese Teilgruppen sehr viel genauer anschauen.
Was müsste man da genau sich anschauen?
Dann sehen wir zum Beispiel, dass es in manchen Teilgruppen eine besondere Sozialstruktur gibt, ja, dass es da viele junge Männer gibt und junge Männer begehen nun in allen Gruppen und in allen Gesellschaften besonders viele Straftaten. Das heißt, wenn wir so eine Gruppe haben, wo es viele junge Männer gibt, ist es erwartbar und gar nicht überraschend, dass es da auch mehr Straftaten gibt. Mhm. Und Gleiches gilt im Prinzip für die Lebensbedingungen. Auch Lebensbedingungen wirken kriminogen. Nehmen wir nun mal das Beispiel der Ballungsorte. Es gibt von Anfang dieses Jahres eine IFO-Studie, die konnte zeigen, dass die Überrepräsentation zu einem ganz erheblichen Teil auf das Leben in Ballungsgebieten zurückzuführen ist, dass einfach Nicht-Deutsche häufiger in Ballungsgebieten leben und dass es dort auch wahrscheinlicher ist, dass man Straftaten begeht und dafür von der Polizei erfasst wird und dass es deshalb gar nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun hat. Wir müssen uns diese Zahlen also viel, viel differenzierter anschauen.
Wie würden Sie denn, wenn Sie Schlagzeilen machen müssten, die Ergebnisse der jüngsten Kriminalitätsstatistik zusammenfassen?
Im Prinzip, dass man sagen kann, dass Deutschland ein sehr sicheres Land ist, dass sich die Zahlen sehr kontinuierlich entwickeln. Klar kann man auch hervorheben, dass mehr Kinder erfasst worden sind als in vergangenen Jahren und dass man sich angucken muss, wo diese Entwicklung hinführt.
Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle an den Kriminologen Dr. Tobias Singelstein. Er ist Professor für Kriminologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und hat uns erklärt, wie man Kriminalitätsstatistiken eigentlich wirklich lesen sollte. Herr Singelstein, danke dafür, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende. Die Zukunft. Lässt sich leider auch mit den besten wissenschaftlichen Methoden noch nicht vorhersagen, aber Wahrscheinlichkeiten lassen sich berechnen. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich eines Tages mal Alzheimer bekommen könnten. Forscher vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätskliniken Ulm und Halle haben jetzt einen Blutmarker entdeckt, der ganz früh schon Alarm schlägt. Der Ulmer Neurowissenschaftler, Privatdozent Dr. Patrick Oeckel war dabei. Herr Oeckel, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben sich konzentriert auf Menschen, die eine erbliche Veranlagung haben für Alzheimer. Ab wann hat man die denn?
Genau, also diese Patienten oder diese Personen haben schon recht früh eine Alzheimer-Erkrankung. Im Alter von 40 bis 50 Jahren kann die da schon ausbrechen, was ein Unterschied ist zu der sporadischen Form. Also die häufige Form, wo die Ursache eigentlich noch unbekannt ist, die ja erst dann im Alter von 60 bis 70 Jahren auftritt.
Also habe ich dann immer eine erbliche Veranlagung, wenn wer muss dann vor mir bereits Alzheimer gehabt haben? Papa, Opa, Mutter oder wer war es?
Genau, bei diesen Mutationen oder erblichen Formen auf jeden Fall, ja.
Aber Demenzerkrankungen sind nicht immer vererbte Krankheiten.
Nicht immer, nee. Also in der Regel sind die vererbten Varianten eher der geringere Teil. Also bei der Alzheimer-Erkrankung sind es vielleicht so 5-10% der Patienten. Es gibt Demenzformen, wo der erbliche Anteil deutlich höher ist, wie zum Beispiel bei der frontotemporalen Demenz. Da sind es dann 20-30%. Aber der Großteil der Erkrankungen sind nicht vererbt.
Gut, also hier geht es aber um die Vererbten. Ist denn sicher, dass ich Alzheimer kriege, wenn mein Großvater das hatte?
Also wenn Sie diese Mutation tragen, ja.
Und Sie haben nun ein Protein im Blut gefunden, das auf beschädigte Nervenzellkontakte hinweist. Was heißt das genau? Sobald eine Demenzerkrankung beginnt, findet sich auch dieses Protein in meinem Blut?
Ja, also bei der Alzheimer-Demenz haben wir das so beobachtet, dass dann dieses Protein, also die Konzentration dieses Proteins im Blut ansteigt.
Könnte es da auch False-Positiv-Befunde geben, also einen Alzheimer-Alarm, obwohl der Patient vielleicht nur am Abend vor der Blutabnahme 6-8 Biere zu viel getrunken hatte?
Ja, also bei unserem Protein, das ist weniger jetzt ein Marker, wo man sagen kann, der ist nur für die Alzheimer-Krankheit spezifisch, sondern der zeigt halt an, wenn die Nervenzellkontakte kaputt gehen. Das kann natürlich auch bei anderen Erkrankungen oder Zuständen sein. Also wir wissen auch, dass beim Schlaganfall das Protein sehr stark hochgeht oder bei Schädel-Hirntrauma. Und wir haben es jetzt hier halt beim Alzheimer untersucht.
Also wenn dieses Protein auftaucht, heißt das nicht zu 100%, ich werde in 10 Jahren Alzheimer haben?
Genau, ja. Hm. Wir könnten jetzt nur eben in dieser Studie sagen, ja, dass ungefähr 10-11 Jahre vor dem Auftreten der Symptome dieses Protein schon ansteigt.
Okay, was mache ich jetzt damit? Also mal angenommen, Sie untersuchen mein Blut und finden raus, ich habe dieses Protein, was dann?
Genau, das muss man halt dann auch im Zusammenarbeit mit dem Arzt machen, eine Differentialdiagnose nach weiteren Veränderungen und Markern schauen, um das dann einzuordnen. Ist es eben durch die Alzheimer-Krankheit bedingt oder eben durch eine andere Ursache?
Mhm. Und dann weiß ich also oder ahne, dass ich in 10-11 Jahren Alzheimer bekomme, aber helfen kann mir trotzdem keiner, weil Demenzerkrankungen sind weiterhin unheilbar, oder?
Ja, das stimmt ja jetzt nicht mehr ganz. Es gibt ja jetzt für Alzheimer ein Medikament, das Fortschreiten der Krankheit verringern kann. Und genau da ist die Hoffnung eben für unseren Marker, dass wenn wir das so früh schon erkennen können, dass man dann eben zu diesem frühen Zeitpunkt mit diesem Medikament oder auch mit zukünftigen Medikamenten ansetzen kann, damit die Krankheit gar nicht erst ausbricht.
Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn ich es eh nicht so richtig ändern kann, also, oder wie wirkt dieses Medikament denn? Was macht das genau? Also welche Symptome kann das abmildern bei der Alzheimer, bei der Demenzerkrankung?
Ja, also die Symptome, die in der Studie untersucht wurden, das waren eben kognitive Einschränkungen, also das Gedächtnis letztendlich. Und das Medikament greift an der Ursache der Alzheimer-Erkrankung an diesen Amyloid-Proteinablagerungen im Gehirn und reduziert diese Amyloid-Ablagerungen und kann dadurch eben den Krankheitsverlauf verlangsamen.
Ist das in Deutschland zugelassen? Wird das angewendet schon?
Es ist jetzt in der EU zugelassen worden, vor kurzem, und ich gehe davon aus, dass es dann jetzt in Deutschland demnächst in den Kliniken auch eingesetzt wird.
Und der Marker, den Sie gefunden haben, wann kommt Ihr Wissen davon in den Arztpraxen an? Ab wann kann ich nach diesem Marker im Blut suchen lassen und meinem Arzt sagen, mach doch mal den Test so und so?
Ja, wir arbeiten jetzt dran, auch zusammen mit der Uni Halle hier über eine Ausgründung, das möglichst bald verfügbar zu machen. Also wird natürlich erstmal dann im Forschungsbereich und für Ärzte und so verfügbar sein, dass man das ja in den nächsten 1-2 Jahren verfügbar macht. Ich meine, wir müssen natürlich noch sehr viele Untersuchungen machen, wie man das dann in so einem therapeutischen Ansatz einsetzen kann, auch was sind noch Einflussfaktoren, was Sie ja ganz am Anfang angesprochen hatten, die diesen Marker beeinflussen, damit man eben kein falsch positives Ergebnis hat.
Also ein Zeithorizont 1-2 Jahre?
Genau, hoffe ich, dass es verfügbar ist, aber damit es wirklich routinemäßig in der Klinik eingesetzt wird, denke ich, wird noch ein bisschen länger gehen.
Sagt der Ulmer Neurowissenschaftler, Privatdozent Dr. Patrick Oeckel. Herzlichen Dank, schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank, Ihnen auch.
Wissenschaftsfreiheit, großes Wort, das bedeutet, dass Forschung und Lehre nicht abhängig sind von Staat und Kirche und auch nicht von Vorgaben der Wissenschaft selbst. Falls Sie also gern beweisen möchten, dass die Erde flach ist, dass die Klimakrise nicht menschgemacht ist und Corona ein Laborunfall war, es sollte Sie niemand daran hindern, dürfen. Leider wird die Wissenschaftsfreiheit derzeit weltweit eingeschränkt, besonders in Autokratien und ganz besonders in den USA, wo die Regierung Trump gern die Kontrolle übernehmen möchte, auch über die privaten Universitäten. Was Trump genau fordert und warum sich bislang nur die renommierte Harvard-Universität wirklich wehrt, das frage ich Dr. Christian Lammert. Er ist Professor für politische Systeme Nordamerikas am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin. Herr Lammert, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Was sind denn aus Ihrer Sicht Forderungen der Trump-Regierung, die sich die Universitäten in den USA auf keinen Fall gefallen lassen dürften?
Naja, der offizielle, breitere Grund, warum die Regierung hier bei Harvard insbesondere eingegriffen hat, war genannt Antisemitismus. Man hätte also im Kontext dieser pro-palästinensischen Proteste nicht ausreichend etwas getan gegen Antisemitismus. Und dann hat man der Universität ein offizielles Schreiben zukommen lassen, in dem man Forderungen gestellt hat. Und wenn diese Forderungen nicht zugelassen würden, dann müsste man die Fördermittel der Bundesregierung einstellen. Und dazu gehörte, das gehört auch zur Trump-Agenda, Abschaffung von Diversity, Equity und Inclusion-Programmen, also DEI, alles, was mit Affirmative Action zu tun hat. Man wollte darüber hinaus aber dann auch noch ein Mitspracherecht bei der Zulassung von Studierenden, bei der Einstellung von wissenschaftlichem Personal, von Professoren. Man wollte auch in die internen Verwaltungsmechanismen eingreifen. Man hat gesagt, Proteste an Universitäten müssten eingeschränkt werden. Und man müsse sich auch überprüfen lassen, ob auch ausreichend vielfältige ideologische Positionen an Universitäten zu sehen sind. Also ein kompletter Übernahme vieler Bereiche, die eigentlich Universitäten normalerweise selber regeln.
Harvard weigert sich, den Schutz von Minderheiten zu beenden. Und deshalb beendet die Trump-Regierung vorläufig die staatliche Förderung in Milliardenhöhe. Welche Sektoren trifft das denn besonders?
Ja, also wenn man sich anguckt, diese 2,2 Milliarden, die da jetzt nicht mehr fließen, das entspricht so ungefähr 20% des Budgets der Harvard-Universität. Und das verteilt sich eben nicht gleichmäßig, sondern diese Gelder gehen dann auch an bestimmte Projekte, Forschungsprojekte, die dann überhaupt nichts mehr mit dieser Urbegründung zu tun haben, Antisemitismus oder auch nichts mehr mit DEI. Also es gibt zum Beispiel ein Forschungsprojekt an der Harvard-Universität, was jetzt gestoppt wurde, weil das hauptsächlich mit diesen öffentlichen Geldern finanziert wird. Und da geht es um Tuberkuloseforschung. Da versucht man eben Mechanismen der Immunabwehr gegen Tuberkulose zu entschlüsseln. Und hier sehen wir jetzt einen sofortigen Forschungsstopp, weil die Gelder nicht mehr laufen. Andere Fördermittel gehen an Partnerinstitutionen, dass dann auch an anderen Universitäten dieses Projekt, weil das ein ganzes Netzwerk ist, nicht mehr bedient werden kann. Das ist schwierig, weil hier aufgebaute Expertise und Netzwerke verloren gehen, aber weil man natürlich auch wissenschaftlichen Nachwuchs abschreckt mit solchen Eingriffen. Mhm. Und da verlieren die Universitäten an Expertise in den USA.
Die anderen Unis, also 100 oder ein bisschen mehr, unterzeichnen Protestbriefe, aber vor Gericht gegen diese Entscheidung zieht vor allem Harvard. Warum?
Na, wir haben das am Anfang gesehen, da war die Columbia University, auch eine dieser Ivy League der großen privaten Universitäten, die sind wirklich eingeknickt, die haben Zugeständnisse gemacht. Harvard war dann die erste, es ist die älteste Uni, die prestigeträchtigste, die gesagt hat, wir lassen uns das nicht gefallen. Die haben auch das meiste Geld, also sie haben jetzt noch 80% der Mittel, also wenn man das nicht als langfristigen Stopp von Finanzierung sieht, können die vielleicht das noch handeln, und ich glaube, das hat sie dazu bewogen, hier als Vorreiter aufzutreten. Wir sehen auch schon, dass die Regierung von Trump hier jetzt wieder Zugeständnisse macht. Zwischendurch hat man schon gesagt, der Brief, den man geschickt hat, war doch gar nicht so gemeint, und der hätte auch noch nicht so früh rausgeschickt werden können. Mhm. Und ich denke, auch wenn die anderen Universitäten jetzt noch nicht klagen, wir sehen schon den Zusammenschluss von fast 200 Universitäten und Colleges in den USA, um sich besser zu koordinieren. Also ich vermute mal, dass wir noch mehr Klagen jetzt kommen sehen.
Dieser Druck der Trump-Regierung, Diversitätsprogramme abzuschaffen, also schwarze Frauen, queere Menschen, Minderheiten nicht mehr zu bevorzugen, hat das auch Auswirkungen auf europäische Forschungsprojekte?
Also wir sehen das hier inzwischen auch an deutschen Universitäten ganz deutlich. Also alle Forschungsgelder und Forschungskooperationen, wo staatliche Gelder aus den USA drin sind, die wurden gekürzt. Gelder, die auch über die US-Botschaft laufen, da wurden Programme ganz abgeschafft. Andere Universitäten, die in solchen Verbünden sind, wurden aufgefordert, bestimmte Dokumente zu unterzeichnen, dass diese DEA-Kriterien erfüllt sein sollten, beziehungsweise dass sie eben nicht berücksichtigt werden sollen. Das ist schon ein massiver Eingriff und das schadet der transatlantischen akademischen Community.
Also wir hier von den linksradikalen, Trump-hassenden Medien, wie wir im Weißen Haus gern genannt werden, weil wir uns Trump nicht unterwerfen, wir fahren jetzt einfach 4 Jahre lang unsere Freunde in den USA nicht mehr besuchen. Das wird Trump nicht stören. Aber was machen Sie denn als Nordamerika-Forscher?
Ja, das ist auch eine große Debatte momentan in der deutschen Wissenschaft, die sich mit Amerika befassen. Man muss drüber reden. Ich bin jetzt hier im Interview und versuche so ein bisschen Transparenz über das, was da passiert in den USA herzustellen. Wir haben auch es gibt die Deutsche Gesellschaft für Amerika-Forschung, inzwischen so eine Arbeitsgruppe, die sich damit auseinandersetzt, um auch hier Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es gibt Diskussionen auch nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, ob man jetzt Programme aufsetzen soll, um Forscher, die jetzt in den USA von dieser Politik betroffen sind, dass man denen so einen sicheren Hafen bieten kann, auch eine Finanzierung, dass sie hier hinkommen können. Es sind ja nur 4 Jahre, die da überbrückt werden.
Wer weiß, sind Sie sicher?
Ja, noch bin ich mir sicher. Die Versuche sind da, das muss man klar sagen, aber der Widerstand formiert sich auch immer stärker. Und deswegen bin ich da noch optimistisch. Aber diese 3,5 Jahre werden schwierig und deswegen muss man hier was tun und da passiert auch schon einiges.
Dr. Christian Lammert war das, Professor für politische Systeme Nordamerikas am JFK-Institut der FU Berlin. Herr Lammert, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, danke.
Wir müssen mal wieder über Wahrscheinlichkeiten reden. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es im gesamten Universum nur auf einem einzigen Planeten Leben gibt, nämlich auf der Erde? Und die ganzen anderen Milliarden von Planeten da draußen sind nur nutzlose Stein-, Gas- oder Eiswüsten. Also, ich finde das eher unwahrscheinlich. Und viele Forscher sehen das genauso. Nur einfach mal so hinfliegen in unseres oder ein anderes Sonnensystem und nachschauen, was da so kreucht und fleucht auf den fremden Planeten, das geht ja noch nicht. Also weiter als bis zum Mond sind wir ja bisher noch nicht so richtig gekommen. Also braucht man andere Nachweismethoden für Leben außerhalb der Erde. Und eine ganz neue wurde gerade an der TU Berlin entwickelt vom Astrobiologen Dr. Max Rikeles. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Rikeles, Sie wollen unbemannte Missionen zum Mars oder zu den Monden von Jupiter und Saturn dazu nutzen, lebende Organismen anzulocken. Sobald die sich auf ihren Lockstoff zubewegen, könne man von Leben sprechen. Habe ich das richtig verstanden?
Im Grunde ja. Also worum es prinzipiell bei uns geht, ist, dass wir die Motilität, also die Bewegung von Organismen als Biosignatur verwenden wollen. Mhm. Eine Biosignatur ist einfach was man erkennt und was auf Leben hindeutet.
Könnte ja auch Magnetismus sein.
Ja. Also es gibt magnetisch induzierte Bewegungen auch zum Beispiel. Mhm.
Konkret geht es um 3 Mikrobenarten bei Ihnen, 2 Bakterien, da weiß ich noch, was das ist, ein Bakterium, und ein Archäon. Was ist das denn?
Genau, also im Leben, biologischen Leben auf der Erde, wie wir es können, gibt es 3 grundlegende Domänen des Lebens. Das sind die Eukaryoten, aus denen bestehen wir Pflanzen, die Menschen und Tiere. Dann die Bakterien, die wir natürlich auch alle kennen, und dann auch Archaeen, die sind mit den Bakterien relativ verwandt, das sind auch Prokaryoten ohne Zellkern, haben aber entscheidende genetische Unterschiede. Die sind so dem Otto-Normalverbraucher außerhalb der Biologie nicht so bekannt, weil die kaum schädlich sind für den Menschen, aber die haben für uns Astrobiologen sehr interessante Eigenschaften, weil die zum Beispiel sehr hohe Temperaturen, sehr niedrige Temperaturen, hohe Salzgehalte, hohe pH-Werte, niedrige pH-Werte aushalten. Das sind die sogenannten Extremophilen. Deswegen sind die für uns interessant.
Extremophil, das gefällt mir. Das würde ich für mich auch behaupten. Und deshalb vermuten Sie, dass dieses Trio auch auf dem Mars leben könnte, theoretisch?
Es geht gar nicht so sehr um die drei spezifischen Spezies, die wir jetzt genommen hatten. Wir wollten eine Grundlage, ein Proof of Concept bilden mit unserer Nachweismethode, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen einen Sporenbilder, das war das Bacillus subtilis Bakterium, was wir verwendet haben, und einen sogenannten halokryophilen Organismus, das war Pseudoalteromonas haloplanctus, der unter sehr kalten Bedingungen wächst. Und dann noch eben das Archaeon Haloferax vulcani, der für uns interessant ist, weil er in sehr, sehr salzhaltigen Umgebungen sich am wohlsten fühlt. Und wir glauben auch, oder es gibt sehr gute Indizien dafür, dass der Mars sehr salzhaltig ist.
Sie haben nun beobachtet, dass diese Mikroben sich bewegen, sobald ein bestimmter Lockstoff in ihrer Nähe liegt, nämlich die Aminosäure L-Serin. Was ist das? Ist das sowas wie die Currywurst oder das Lieblingsessen der Mikroben?
Ja, sehr gute Frage. Das könnte man sagen. Also dieser Prozess nennt man Chemotaxis, wenn jetzt Mikroorganismen sich auf etwas zubewegen. Das wussten wir auch nicht genau, woran das jetzt beim L-Serin liegt. Es ist eine mögliche Erklärungsmöglichkeit, ist, dass das wirklich verstoffwechselt wird, dass die das für ihren Metabolismus verwenden. Mhm. Aber in unseren Versuchen haben wir gezeigt, dass die jetzt nicht doller wachsen dadurch, was man sonst häufig erkennt bei Lockstoffen. Ja, bei Ribose, bei Zuckern sieht man das. Es kann auch ein indirekter Mechanismus sein.
Sie hoffen darauf, dass außerirdische Mikroben sich ähnlich verhalten wie irdische und sich auf den Lockstoff zubewegen. Aber dafür müssten die Außerirdischen ja zunächst mal Kenntnis erlangen von der Existenz dieses Lockstoffes, und ich vermute, dass die Bedingungen dafür auf einer Erde mit einer Sauerstoffatmosphäre doch ganz andere sind als auf dem Mars oder einem Mond vom Saturn, oder?
Es gibt Hinweise, dass gerade spezifisch L-Serin, diese Aminosäure, die wir verwendet haben in unserem Versuch, auch tatsächlich auf dem Mars vorkommt. Das hat man zum Beispiel an Untersuchungen feststellen können von Asteroiden. Mhm. Und dann ist es natürlich trotzdem noch ein Faith of Leap zu sagen, das ist jetzt ein Lockstoff, der für potenzielles Leben auf dem Mars zu verwenden ist. Das stimmt auf jeden Fall. Aber die Methodik, die wir implementiert haben, die vereinfacht doch den Nachweisprozess erheblich.
Dann kommen wir nochmal zur Gretchenfrage am Schluss. Warum brauchen Sie überhaupt die Bewegung, um Leben nachweisen zu können? Wäre da eine chemische Analyse von Marsstaub nicht einfacher?
Nein, wäre es nicht, beziehungsweise es würde nicht im Zweifel die Informationen liefern, die wir benötigen, denn wir können nicht davon ausgehen, dass potenzielles Leben auf dem Mars dieselbe Biochemie hat wie unser irdisches Leben. Mhm. Aber wir stellen die Hypothese auf, dass so eine nützliche Eigenschaft wie die Bewegungsfähigkeit zu Stoffen hin beziehungsweise von Stoffen wegzuschwimmen sehr, sehr plausibel erscheint, auch bei Arten von Leben, die auf einer anderen Biochemie basiert sind als unser Leben.
Wir wissen ja, dass Elon Musk ein Fan ist von unserer Sendung, die Profis. Wann immer er in Brandenburg ist, hört er das. Wenn er Ihnen jetzt anbietet, Sie können mitfliegen bei meiner ersten Mars-Mission, wären Sie dabei?
Wir wären auf jeden Fall dabei, unsere Instrumente hochzuschicken.
Aber das, nicht Sie
das
selbst.
Auf jeden Fall. Das muss ich erstmal hier mit meiner Familie besprechen.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Astrobiologe Dr. Max Riekeles war das von der TU Berlin. Der hat ein neues Nachweissystem entwickelt für Leben außerhalb der Erde. Danke, dass Sie bei uns waren, und Ihnen ein schönes Wochenende.
Herzlichen Dank Ihnen auch.
Ostermontag stirbt der Papst, kurz nach dem Besuch von US-Vize J.D. Vance. Und schon fragen Satiriker wie der Postillon, wen sollte Vance als nächstes treffen? Auf Platz 1 der Online-Umfrage klar Wladimir Putin, auf 2 Donald Trump. Der war kaum noch zu hören, seitdem wir von den linksradikalen, Trump-hassenden Medien nur noch über den Papst reden und über seine Beisetzung heute. Die findet im Ausland statt, nicht im Vatikan selbst. Ob das ein letzter Tritt des Papstes ist gegen das Schienbein des kleinsten Staates der Welt, das frage ich den Kirchenhistoriker Jörg Ernesti. Er ist Professor für mittlere und neue Kirchengeschichte an der Universität Augsburg. Herr Ernesti, guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das Staatsoberhaupt des Vatikan lässt sich nicht im eigenen Staate beerdigen, nicht im Petersdom wie viele andere Päpste, sondern quasi im Ausland, in Italien, in der größten Marienkirche Roms. Oder gehört die zu den extraterritorialen Gebäuden des Vatikans?
Ja, die Päpste der letzten 150 Jahre sind schon ausnahmslos in der Peterskirche beerdigt worden. In früheren Zeiten, da wurden Päpste auch bestattet in anderen Kirchen Roms oder sogar auch im Ausland. Die Päpste des 14. Jahrhunderts sind ja alle in Frankreich beerdigt. Ja, Maria Maggiore gehört nicht zum Vatikanischen Staatsgebiet, sondern ist eine der Immobilien, die im Staatsvertrag mit dem 1929 der neue Staat der Vatikanstadt begründet worden ist, also aufgezählt werden als extraterritoriale Gebiete oder Gelände. Da gilt das Recht des Vatikanstaates, wenn man diese Gebäude betritt. Aber sie befinden sich auf italienischem Staatsgebiet. Also vergleichbar ist das etwa mit den Botschaften ausländischer Staaten. Da gilt ja auch das Recht des jeweiligen Staates, aber sie befinden sich natürlich auf dem Territorium eines anderen Landes.
Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht über den Vatikan. Das heißt auch so, der Vatikan, Geschichte, Verfassung, Politik. Da gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel für diejenigen, die es nicht wussten, dass die gültige Währung im Vatikan zwar der Euro ist, mit eigenen Vatikan-Euro-Münzen, aber der Vatikan ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Warum denn das nicht?
Ja, 1929 in einem Vertrag zwischen Königreich Italien, vertreten durch den Diktator Mussolini und dem Vatikan, ist vereinbart worden, dass die Lira als die italienische Lira als Zahlungsmittel eingeführt wird. Und als der Staat Italien dann bei der Währungsunion mitgegangen ist, hat der Vatikan dann auch einen Vertrag geschlossen mit der Europäischen Union und für sich dann auch den Euro eingeführt. Der Vatikan kann aber nicht beliebig viele Euro-Münzen prägen lassen. Also das ist vorgeschrieben, wo die geprägt werden, also in der italienischen Münzstätte und auch nach welchem Schlüssel. Der berechnet sich ja in Europa ungefähr nach der Bevölkerungszahl eines Landes. Und da diese Münzen auch sehr begehrt sind, ist auch festgelegt, dass der Vatikan schon ein bestimmtes Quorum auch tatsächlich ausgeben muss, bevor diese Münzen dann schon in Sammlerhand landen.
Und die Europäische Union?
Ja, mit der gibt es einen Vertrag. Interessanterweise ist ja der Vatikanstaat, obwohl er nicht Mitglied der Europäischen Union ist und auch nicht werden kann, auch Mitglied des Schengen-Raumes. Das können Sie sich ganz einfach verdeutlichen. Wenn Sie in Rom die Via della Conciliazione hochgehen, also von der Innenstadt kommen und auf den Petersplatz treten, da gibt es keine Grenzbarrieren und keine Grenzkontrollen. Aber Sie haben Italien verlassen und sind, wenn Sie den Petersplatz betreten, in einem anderen Staat, im Staat der Vatikanstadt.
Und dieser Vatikanstaat ist auch nicht Mitglied der NATO. Er hat aber immerhin eine Armee aus 138 Soldaten. Würde denn diese kleinste Armee der Welt die Forderung von US-Präsident Trump erfüllen, dass jeder Staat 5% seines Haushalts für Verteidigung ausgeben sollte?
Also diese Armee ist doppelt ins Guinness-Buch der Rekorde schreiben. Es ist einmal die kleinste Armee der Welt und es ist auch die älteste noch bestehende Armee der Welt. Die ist also schon 1506 unter Papst Julius II. Begründet worden, der also Schweizer
sind
Söldner
so alt
damals.
Auch die Uniformen?
Die Uniformen sind in diesen Farben der Florentina Medici übrigens etwa 20 Jahre später entstanden, also auch im 16. Jahrhundert. Und da gibt es eine etwas kuriose Anekdote. Papst Paul VI. Hat in den 60er Jahren, als man das zeremoniell sehr vereinfacht hat im Vatikan, gesagt, ja, da müssen auch die Uniformen der Schweizer Gardisten weg. Das passt nicht mehr, eine Tracht aus dem 16. Jahrhundert, eine Uniform aus dem 16. Jahrhundert im 20. Jahrhundert. Und dann hat ihm sein Sekretär und Berater eingeflüstert, Heiliger Vater, vergreifen Sie sich nicht an den Uniformen der Schweizer Gardisten, denn die hat Michelangelo persönlich gezeichnet und entworfen. Und dann hat Paul VI. Gesagt, nein, um Gottes Willen, dann bleiben diese Uniformen bestehen. Aber alle anderen historischen Uniformen sind in der Zeit im Vatikan abgeschafft worden. Und
sehr,
ja,
sehr
Sie
schön.
Haben gefragt nach den 5%. Also Das kann man gar nicht genau sagen. Also was die Schweizer Gardisten den Vatikan kosten. Also der Vatikan muss natürlich für den Aufwand bezahlen. Die dienen ja nicht nur einfach als Deko, sondern haben wirklich eine echte Schutzfunktion, sind Leibwächter, Ordner bei den großen Zeremonien. Haben auch echte Feuerwaffen, also die haben nicht nur die Hellebarde. Aber das sind ja Schweizer, nicht? Und müssen auch noch Schweizer sein, Schweizer Staatsbürger. Und die Schweiz unterhält natürlich auch die Kaserne, die sich unterhalb der Papstwohnung befindet. Das ist vielleicht ein Geheimnis des Glaubens, was aus der Schweiz kommt und was der Vatikan dazu gibt. Das kann man, glaube ich, aus dem Haushalt so nicht aufschlüsseln.
Der Papst hat sich eine schlichte Beerdigung gewünscht und nun kommt Donald Trump. Der hatte im Vorfeld gepostet, er freue sich auf diese Beerdigung. Das kann man ein bisschen despektierlich finden. Hätte sich denn der Papst gefreut über den Besuch aus Mar-a-Lago?
Also wissen Sie, mir hat es leid getan, dass der Papst am letzten Samstag nicht mehr reden konnte. Dann hätte er vermutlich J.D. Vance bei dem Besuch mal ins Gewissen geredet und ihm gesagt, was er von der Flüchtlingspolitik von Trump hält. Da hat der Papst ja auch einen Brief an die amerikanische Bischofskonferenz geschrieben, der ganz unzweideutig eigentlich ist. Ne? Ja, Trump, man begegnet allen Staatsoberhäuptern freundlich im Vatikan. Trump ist ja auch mit Papst Franziskus zusammengetroffen. Da ist man, glaube ich, auch diplomatisch souverän. Das wird sicherlich eine Ansammlung von sehr vielen hohen Politikern und Regierungsvertretern sein. Ich denke mir, das wird ähnlich sein wie 2005 bei der Beerdigung von Johannes Paul II.
Und wir sind live dabei auf so ziemlich allen Kanälen, denn heute ist die Beisetzung des Papstes. Wenn Sie vorher noch zur Vatikanexpertin werden wollen, lesen Sie Der Vatikan vom Kirchenhistoriker Jörg Ernesti. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, gerne.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
So alt sind Haie. Haie gab es schon auf der Erde, bevor Bäume wuchsen. Der erste Hai, der Megalodon, schwamm bereits vor etwa 440 Millionen Jahren in unseren Meeren herum. Er ist sowas wie der Urhai. Bäume hingegen gab es rund 70 Millionen Jahre später. Der Megalodon ist übrigens schon circa 2 Millionen Jahre vor den ersten Menschen ausgestorben. Die Bäume haben bis heute überlebt.